Immer mal wieder in der Medizin gibt es ja Entwicklungen, von denen man sich denkt, na, das kann ja gar nicht abgelöst werden. Und dann wird es das aber doch und es ändert sich die Therapie oder Herangehensweise. Wir sprechen heute über die Kardiologie und Stents, bei denen das vielleicht demnächst bald der Fall sein wird.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und schön, dass ihr wieder die Dosis Wissen gefunden und eingeschaltet habt. Der tägliche Podcast für das Gesundheitswesen. Uns gibt's, wie ihr ja wisst, jeden Werktag ab 6 in der Früh in ganz kompakten 10 Minuten sprechen wir hier über Themen, die im Gesundheitswesen aktuell sind oder demnächst wichtig werden könnten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 12. Dezember.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und unser Thema heute sind die Bioadaptoren und wie sie in der Kardiologie, speziell im Stenting von Koronargefäßen eingesetzt werden können. Wenn ihr jetzt sagt, was soll denn das sein, noch nie von gehört? Ja, dafür sind wir ja da. Das klären wir heute zusammen mit einer Studie, die im Lancet erschienen ist und mit Steffen Massberg. Er ist Kardiologe und Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik 1 am LMU-Klinikum in München. Und jetzt holt euch doch den ersten Kaffee des Tages und dann können wir ins Thema starten. Und jetzt ganz klar nochmal am Anfang, wir sprechen heute über Stents, die in der perkutanen Koronarintervention eingesetzt werden können. Bisher waren das vor allen Dingen medikamentenbeschichtete Stents, kennt ihr wahrscheinlich unter Drug-Eluting Stents oder Bare-Metal Stents. Die kommen ein bisschen seltener vor, aber gibt es natürlich auch. Insgesamt werden davon mehr als 300.000 in Deutschland pro Jahr implantiert, also eine ordentliche Menge. Und wenn man sich gerade die Drug-Eluting-Stents anschaut, dann haben die schon eine ziemlich gute Einjahresrate, bis die wieder zuthrombosieren. Also die ist sehr niedrig, diese Rate, dass man da nochmal eine Revaskularisierung nach einem Jahr durchführen muss. Diese neuen Generationen, das funktioniert sehr gut. Allerdings gibt es auch die Diskussion unter Fachleuten, dass es natürlich durchaus auch mit diesem Stent einige Probleme geben kann. Da gibt es einmal die Beeinträchtigung der Angulation im Gefäß selbst, dann wird die Dynamik der Koronararterien durch diese trotzdem vorhandene permanente Metallstruktur, auch wenn der quasi abgedeckt ist durch die Drugs, verändert und das ist natürlich oder kann ein Problem sein. Und dann haben wir auch noch die Störung der physiologischen Eigenschaften von Gefäßen wie Vasomotion und auch adaptives Remodeling. Das geht nicht mehr. Das ist beides messbar und das ist beides eben, wie gesagt, eingeschränkt, auch bei den Drug-Eluting Stents. Und ich habe schon gesagt, die Raten einer notwendigen Revaskularisierung nach einem Jahr sind zwar sehr niedrig, aber sie liegen trotzdem bei 2% bei den Drug-Eluting Stents pro Jahr. Und jetzt kommen wir zu der möglichen Lösung, über die wir heute auch sprechen wollen, nämlich zu den Bioadaptoren. Das sind spiralförmige Kobalt-Chrom-Metallstränge, aber gekoppelt mit einer biologisch abbaubaren Sirolimus-haltigen Unterschicht. Müsst ihr euch jetzt nicht alles im Detail merken, aber wichtig, die sind resorbierbar. Das heißt also, sobald diese Materialien resorbiert sind, haben wir auch eine Entkapselung dieses Gefäßes. Also es soll dann natürlich wieder alleine offen bleiben. Mit der Zeit sind also von diesem Stent im Idealfall nur noch Fragmente übrig. Bisher gibt es dieses Produkt nur ein einziges Mal, also nur diesen einen Stent, der so arbeiten kann, weltweit. Und darüber wurde jetzt eine Studie veröffentlicht. Wie gut funktionieren die? Durchgeführt wurde sie in Schweden an 20 verschiedenen Krankenhäusern, war einfach verblindet. Ja, logisch, weil diejenigen, die die Intervention durchgeführt haben, mussten natürlich schon wissen, was sie da für ein Stent eigentlich einpflanzen. Sie war registergestützt und randomisiert. Also insgesamt also wichtige Kriterien, die man gerne hätte. Knapp 2400 Patientinnen und Patienten wurden eingeschlossen, wobei man hier schon ganz klar sagen muss, es waren mehr als 3/4 der Patienten Männer von 18 bis 85 Jahren, wobei natürlich der Median deutlich höher lag, nämlich bei 70 Jahren, also eher weniger 18-Jährige, wobei da eben einige wenige drin waren. Und sie hatten alle entweder eine chronische oder akute ischämische Herzerkrankung. logisch, mit einer Indikation auch für eine Koronarintervention, sonst hätten sie ja die ganze Geschichte nicht bekommen. Randomisiert wurden alle nach dem Zufallsprinzip 1:1. Entweder haben sie dann also einen Bioadapter bekommen oder einen Zotarolimus freisetzenden Stent, also einen Dracaleurin Stent. Als primärer Endpunkt für diese Studie wurde definiert eine Art Kombination aus kardiovaskulärem Tod, Myokardinfarkt in der Zielregion, in dem Zielgefäß, was revaskularisiert wurde, und ischämiebedingte Interventionen zur Revaskularisierung der Zielläsion, also wenn man da doch nochmal ran musste im Nachhinein. Und hier lasse ich unseren Experten Steffen Massberg schon mal zu Wort kommen. Er sagte mich, was den gewählten Endpunkt betrifft, ist das in seinen Augen eine Lehre, eine Konsequenz, die man schon aus anderen Studien zu bioresorbierbaren Stents gezogen hat. Denn dort wurden am Anfang zum Teil relativ große Studien durchgeführt mit Surrogat-Endpunkten. Also Endpunkten wie Bildgebung und dann, wie ist der Stent eingeheilt. Was natürlich sehr gut visuell messbar ist, aber nicht unbedingt bedeutet, so sagte er, dass das mit irgendeinem klinischen Endpunkt korreliert. Und in seinen Augen ist das jetzt in dieser Studie viel besser gemacht worden, weil hier tatsächlich ein richtiger klinischer Endpunkt definiert und dann auch untersucht wurde. Und deshalb sagt er auch, ist das eine gut gemachte Studie, weil sie auch ein sehr gutes Follow-up hat. Nur 3 Patienten sind da im Follow-up verloren gegangen und deshalb sieht er die Ergebnisse da schon als sehr robust an. Und zu den Ergebnissen kommen wir jetzt auch sofort. Nach 12 Monaten trat bei 28 Patientinnen oder Patienten in der Bioadaptor-Gruppe einer der Endpunkte oder eben eine Kombination dieser definierten primären Endpunkte ein. In der Stent-Gruppe waren es 33. Das heißt also im Umkehrschluss, der Stent war auf jeden Fall nicht schlechter als der schon bekannte Drug-Eluting-Stent. Und Steffen Massberg sieht das, sagen wir mal, erstmal relativ neutral. Er sagte, Ergebnisse sind schon vielversprechend. Und die Kernaussage, sieht er ganz genauso, ist halt, die Bioadaptoren sind in der frühen Phase dem klassischen Stent nicht unterlegen. Ihr merkt schon, das ist so eine Negativaussage. Wir kommen jetzt gleich mal in die Details. In der Phase ab 6 Monaten waren dann die Bioadaptoren in einer sehr geringen Rate leicht überlegen. Also dieser kombinierte Endpunkt aus kardiovaskulärer Tod, Herzinfarkt oder Verschluss oder Veränderung im Bereich, wo der Stent oder Bioadaptor implantiert wurde, war geringer. Und das setzte sich auch in den Monaten 6 bis 12, die das Follow-up noch abdeckte, fort. Es gab auch keinen Hinweis für mehr ischämische Komplikationen bei der Verwendung des Bioadaptors. Und unser Experte beschrieb auch noch eine Sorge, die man natürlich bei so einem Device, der nicht komplett aus Metall besteht, auch noch haben kann. Die Kardiologinnen und Kardiologen unter euch haben da vielleicht schon drüber nachgegrübelt. Wenn ich da resorbierbare Komponenten habe und ich setze sie in ein Gefäß, was sowieso schon geschädigt ist, dann habe ich ja da möglicherweise mehr Entzündungsreaktionen in dem Gefäß. Und dadurch könnte ich bedingt auch mehr akute thrombotische Ereignisse haben. Aber dafür gab es in dieser Studie zumindest kein Signal. Unser Experte räumte aber auch sofort ein, natürlich brauchen wir noch längere Nachuntersuchungen. Das reicht jetzt hier natürlich noch nicht. Denn er betonte auch nochmal, die Patientinnen und Patienten, die hier jetzt eingeschlossen waren in dieser Studie, die hatten einfache Läsionen. Das waren Läsionen, die mit einem Stent deckbar sein mussten. Und es mussten welche sein, die nicht sehr schwer verkalkt sind. Aber er sagte wiederum, aus seiner persönlichen Erfahrung sieht er eigentlich viel häufiger, also sehr viele Läsionen, die eine intensivere Vorbehandlung brauchen, weil sie zum Beispiel eben stark verkalkt sind. Das war aber eben hier ein Ausschlusskriterium. Das heißt also, auch da braucht es auch nochmal, um eine breitere Anwendung dann auch wirklich bestätigen zu können für diese neue Technologie, noch mehr Daten. Insbesondere, um dann auch wirklich sagen zu können, ob Bioadaptoren eine echte Alternative zu den klassischen Stents darstellen oder eher eine Lösung für ausgewählte Patientinnen und Patienten mit einfachen Läsionen bleiben. Und ganz klar sagt er auch, um das System in welcher Weise auch immer zu etablieren, muss ich ja irgendwie eine Überlegenheit zeigen, ne? Denn wenn ich da was habe, was in der Produktion sehr wahrscheinlich deutlich aufwendiger ist und auch höhere Kosten verursacht, dann muss ich natürlich auch zeigen können, das ist aber viel besser als das, was ich schon an etablierten Systemen habe. Ja, und das ist auch gleichzeitig unser Fazit dieser Folge Ne Dosis Wissen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn ihr die nächste Dosis Wissen auf keinen Fall verpassen wollt, dann abonniert doch jetzt gleich unseren Kanal. Das geht überall, wo ihr Podcasts hört, soweit ihr das nicht ohnehin schon getan habt. Das freut uns dann natürlich besonders.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.